Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 553 des Audiocasts zum CC2. Ja, ich begrüße alle, die zuhören, alle Damen, alle Herren, alle Freundinnen, alle Freunde, alles, was sonst noch die Lauscher aufspannt, und habe wieder ein paar Themen ausgesucht, wie jede Woche. Und für die vielleicht vergangene Woche kein Thema dabei war, vielleicht ist diese Woche eins dabei. Man kann es nicht allen Zuhörern recht machen, denn ich kann dir nur nicht 100.000 Themen in einer halben Stunde unterbringen, aber ich kann es versuchen. Fangen wir einfach mal an mit dem, was von vergangener Woche noch übrig geblieben ist, möchte ich mal sagen. Alle die, die die automatische Update-Funktion in Firefox angeklickt haben, erlaubt haben, die haben vielleicht schon Firefox 50. Die sind ja irgendwo irre mit ihren Releases. 50, naja gut. Und diese Version 50, wer es nicht automatisch erlaubt hat, der kann die bei Mozilla auf der Homepage herunterladen. Oder da, wo er es immer macht. Auf jeden Fall nicht aus dubiosen Quellen, sondern nur aus denen, die bekannt sind und nicht irgendeine E-Mail folgen, die dann anbietet, man solle ihn nun einfach mit einem Klick laden. Also Finger davon lassen, immer selbst auf die URL gehen und dann von da herunterladen. Macht es Sinn? Ja, am Anfang habe ich gesagt, nee, eigentlich wohl wirklich gar nicht, denn in der Pressemitteilung steht doch drin, dass der Start von Firefox deutlich schneller erfolgen soll. Ja, was die Jungs und Mädels da unter deutlich schneller verstehen, einige Tests haben ergeben, dass er schneller startet, sogar 2 Sekunden schneller. Dafür hätten das Update nicht machen brauchen. Ja, aber es sind einige Schwachstellen behoben worden, insgesamt wohl 27, davon sind 12 mit einem hohen Risiko versehen gewesen. Diese Fehler hat man beseitigt, also zum Beispiel den Hiebüberlauf von Cairo, dieser sogenannten Komponente, die bei der Verarbeitung von SVG-Dateien zum Teil abgestürzt ist oder den Absturz des Firefox verursacht hat. Speicherfehler wurden beseitigt, davon hatte ja jede Menge, auch jetzt noch, habe ich gemerkt. Und da konnte man unter Umständen bisher eine Remote-Code-Ausführung initiieren. Das ist wohl beseitigt. Dann gibt es neue Kombinationen von Tastendrücken. Also wenn ich zum Beispiel Ctrl, Alt und R benutze, dann rufe ich den Lesemodus auf. Und übrigens auch bei macOS. Auch dafür ist die neue Version schon verfügbar. Wenn ich Ctrl und Tab eingebe, dann kann ich durch die aktuell geöffneten Tabs durchzappen, und zwar in der Reihenfolge, wie ich sie zuletzt benutzt habe. Ja, kann vielleicht mal ganz nützlich sein. So direkt habe ich noch keine Vorstellung, ob ich das brauchen werde oder nicht. Ja, was haben wir sonst noch? Die vereinfachte Zugriff auf den Lesemodus habe ich schon gesagt. Das war es eigentlich auch. Das war auch für dieses Jahr das letzte Update. Im Dezember soll es wahrscheinlich noch so eine kleine Korrektur geben, aber das nächste richtige Update kommt dann wohl erst im nächsten Jahr. Wir stehen ja fast schon kurz davor. Das Sicherheitsunternehmen CryptoWire hat in einer ganzen Menge Android-Mobilfunkgeräten eine Software ermittelt, die Bestandteil der Firmware ist, also von Schutzprogrammen nicht erkannt werden kann, weil die generell davon ausgehen, alles, was von innen kommt, ist in Ordnung und gucken nur, was von draußen hereinkommt. Und deswegen ist das eine ganz besondere, gefährliche Software. Ja, und was hat denn dieses Betriebssystem interne Schweinetool gemacht? Es hat ohne Zustimmung und ohne Mitteilung und ohne irgendein Protokoll Daten über die Benutzer gesammelt. Also, wann hat er mit wem telefoniert, auf welche Homepage ist er gegangen, was hat er alles angesteuert, was hat er geladen, hochgeladen, runtergeladen. Auch Bankgeschäfte wurden dokumentiert und auch sehr präzise Ortsbestimmungen durchgeführt. So, diese Geräte, die das betrifft, die wurden wohl hauptsächlich auf Internetplattformen vertrieben. Also Best Buy und Amazon waren auf jeden Fall mit dabei. Und die Namen hießen dann BLU, R1, HD und so weiter. Diese Geräte, die diese Informationen gesammelt haben, übrigens auch Volltext, also wenn man E-Mails verschickt hat oder sowas, oder andere Textnachrichten oder auch Kontaktlisten, Anrufverlauf selbstverständlich auch. Das wurde im Volltext gespeichert und dann von Zeit zu Zeit übertragen. Diese Firmware wurde zum Teil auch erst nachträglich, nach dem Kauf, per Update auf diese Geräte draufgenagelt. Was kann man jetzt machen? Nix. Wegwerfen kann man die Geräte nur. Man sollte mal sehen, ob bei Adupts, das schreibt sich ADUPS auf der Webseite, die eigenen Geräte mit dabei stehen. Denn diese Firma behauptet eine weltweite Präsenz von über 700 Millionen Anwendern zu haben und das würde einem Marktanteil von etwa 70% entsprechen. Die Produkte von Adupts sind in vielen Ländern und Regionen und ich glaube insgesamt so um die 140, 145 Länder und Regionen vertreten mit Niederlassungen und so weiter. Ja, diese gesammelten Daten, die wurden dann übertragen, verschlüsselt übertragen, muss man sagen, über sichere Web-Protokolle, wie der Hersteller schreibt, nach Shanghai. Ja, und was man dann dort damit alles anstellt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind genauso gut Passwörter und ähnliche Sachen und Anmeldungen bei Banken alle mit übertragen worden. Es ist schon schwierig, wenn man so etwas hat, ein solches Telefon wieder sauber zu bekommen, da eine saubere Software, ein sauberes Betriebssystem drauf zu bekommen und vor allen Dingen hinterher das Vertrauen zu haben, dass sie nicht wieder so eine Schweinerei machen durch irgendein Betriebssystem-Update. Ja, automatische Updates sollte man nicht machen und wenn, dann sollte man sie später machen bei solchen Telefonen, denn wenn die Dinger laufen und man damit telefonieren kann, sollte man erstmal zufrieden sein. Besser wird es wahrscheinlich nicht. Es sei denn, es sind solche Macken drin, dass das Gerät unbrauchbar ist. Aber dann kann man es immer noch komplett zurückgeben. Die EU hat diese Terroranschläge, die im letzten Jahr in Paris verübt worden sind, als Grundlage genommen, um neue Richtlinien gegen Terrorismus in der EU zu erarbeiten. Die EU-Kommission hat jetzt veröffentlicht haben sie nicht. Der wurde ja irgendwie nach draußen gebracht. Also irgendjemand hat das Ding ausgespäht und hat die momentanen Planungen und den Stand der Besprechung veröffentlicht. Auf geheimen Wegen, nicht offiziell. Und daraus geht eben hervor, dass die EU möchte, dass alle Inhalte, in denen zu Straftaten terroristischer Natur aufgerufen werden, von den EU-Staaten, also von den Mitgliedern der EU, zu löschen sind. Wenn man diese nicht löschen kann, weil sie außerhalb des eigenen Zugriffsbereichs sind, dann sollten die Mitgliedstaaten die Freiheit haben, diesen Zugang zu den Inhalten abzuschotten, dass man also nicht mehr darauf zugreifen kann. In einer früheren Version war wohl mal die Rede davon, dass die Staaten verpflichtet werden sollen, diesen Zugang zu sperren. Das hat man wohl wieder zurückgezogen, das hat man nicht mehr so durchgesetzt. Diese, ganze Geschichte, die da ist, die ist so vage und diffus. Und da habe ich die Bedenken, dass man da alles hinein interpretieren und davon ableiten kann, was den einzelnen Staaten gefällt. Denn es wird davon gesprochen, um terroristische Aktivitäten aufzuklären, sollen die Mitgliedstaaten effektive Methoden einsetzen, die zum Erfolg führen. Dann ist da genannt, also Telekommunikation und Videoüberwachung. die also nicht direkt jetzt mit dem Inhalten, die irgendwo, was weiß ich was, auf irgendeinem Server in einer Bananenrepublik liegen, die man vielleicht nicht zumachen kann. Was da Videoüberwachung hinein soll, weiß ich nicht. Aber man baut das eben alles mit ein, damit man möglichst, naja, so ungefähr mit einer Schrotflinte auf eine Mücke schießen kann. Das ist wohl das, was hier wieder gemacht wird. Diese Maßnahmen, die da, dieses Bündel, was da besprochen wird und was wohl auch schon ziemlich weit fortgeschritten ist, und das geht auch davon aus, dass man neben der Videoüberwachung auch Staatstrojaner einsetzen soll. Hier greift man wohl auf Erfahrungen von deutschen Entwicklungen zurück. Also, wir müssen aufpassen, was da passiert. Wir haben ja nächstes Jahr Wahljahr und wir müssen uns wahrscheinlich überlegen, ob Politiker, die uns unserer Freiheit berauben wollen, unter dem Vorwand, dass sie was Gutes für uns wollen, was ja hier eigentlich der Fall ist, dass sie eigentlich nicht mehr in die Regierung gehören. Aber das müssen wir alle selbst wissen und selbst entscheiden. Wichtig ist nur aufpassen. Wir müssen vorsichtig sein. Es ist ganz klar, dass der Staat Werkzeuge haben muss, um Terrorismus und andere Großkriminalität zu bekämpfen. Ja, und was da alles dazugehört, weiß ich nicht. Auf jeden Fall von Groß-Multibetrügern, wie man vielleicht VW bezeichnen könnte, steht nichts drin. Sprachen sind etwas Feines. Es gibt keine besseren Werkzeuge, um sich misszuverstehen. Naja, gut. Man kann natürlich auch reden und kann Missverständnisse ausräumen. Einfacher in der gesprochenen Sprache als in der Schriftsprache. Aber die Schriftsprache ist ja nun auch nicht mehr wegzudenken und viel Kommunikation erfolgt ja per Schrift. Wenn ich jetzt einem Chinesen etwas schreiben will, wie mache ich das? Gar nicht, weil ich kann nicht Chinesisch. Und wenn der nicht irgendeine Sprache kann, die ich ebenso kann, dann stehe ich schon da. Google hat das früher erkannt und hat unglaublich viel geleistet, softwaremäßig. Sie haben in ihrem Dienst Google Translate 103 Sprachen implementiert, die unterstützt werden. Diese Unterstützung sieht so aus, wenn Sie es schon mal gemacht haben, dann wissen Sie es, wenn nicht, probieren Sie es einfach mal. Man trägt in ein Feld etwas ein und in irgendeiner Sprache und sagt Google, entweder erkenne die Sprache, oder man sagt ihm, welche Sprache das ist und trägt in einem zweiten Feld nur ein, in welche Zielsprache übersetzt werden soll. Klick und fertig. Dauert einen Moment. Gut, natürlich speichert Google all das. Und natürlich lernt Google aus diesem Übersetzungsvorgang und was die Leute schreiben und wie sie es schreiben, wie die Formulierungen sind und so weiter. Und jetzt hat Google umgestellt. Jetzt hat Google neuronale Netzwerke zusammengeschaltet. Ich weiß nicht genau, wie viele. In der einen Mitteilung steht 3, in der anderen 5, also irgendwo 4 ± 1 so etwa. Und diese neuronalen Netzwerke, die sollen jetzt in der Lage sein, dass sie die Sprache wirklich erkennen können und auch den Sinn dessen, was in der Eingabesprache enthalten ist, in die Zielsprache transportieren. Google soll mit diesen neuronalen Netzen, die der Übersetzung dienen, sogar Sprachen, die noch nicht gelernt worden sind, wo es keine Trainings dafür gibt, übersetzen können und auch dabei wiederum lernen können. Dann soll dieses auf neuronalen Netzen basierende System auch gemischte Sprachen übersetzen können. Wenn ich also zum Beispiel irgendetwas eingebe, Deutsch, und dann ein Zitat in Englisch da reinschreibe und danach ein Zitat in Holländisch, dann das Übersetzen in Japanisch, dann bleiben diese Sachen im Zitat, im Original erhalten und nur das aus dem Deutschen wird übersetzt. Wenn das wirklich so sicher funktioniert, dann ist es schon eine tolle Sache, muss man sagen, aber wie es damit weitergeht, muss man sehen. Also, Google lernt wahnsinnig viel mit seiner Software durch seine Dienste. Und es ist sicherlich ein großer Nutzen, wenn wir Menschen uns besser verstehen können, auch mit denen, wo wir normalerweise nur mit Händen und Füßen kommunizieren können. Und dadurch, dass wir uns eben in der Schriftsprache nicht sehen, denn wir schreiben uns ja nicht und gucken uns dabei über Kamera und Monitor an, ist es ein ganz, ganz großer Vorteil. Diese T-SNE-Algorithmen, die da eingesetzt werden, die werden wohl in einem Forschungsprojekt weiterentwickelt werden und sollen später auch dazu dienen, dass man Bilder erkennen und beschreiben kann. Und wenn Sie sich mehr dafür interessieren, schauen Sie mal nach Beam-Search-Algorithmen. Da gibt es eine ganze Menge Informationen dazu. Ich komme nicht umhin zu sagen, es ist gut, was Google da gemacht hat. Volkswagen. Müsste man sich einen neuen Namen dafür ausdenken. Wie denn jetzt? Betrugswagen oder Stinkwagen oder egal. Wollen wir das nicht weiter ausschmücken? Wir können da sowieso nichts dran ändern. Von der Politik wird dieser Konzern gedeckt. Und wenn da sogar, ein Bundesland dabei beteiligt ist und der Ministerpräsident dieses Landes ganz oben an der Spitze da mitwerkelt und sich immer zurückhält, weil er seinen Interessenkonflikt da nicht ganz so öffentlich werden lassen will. Es ist eine Schande für unser Land, dass hier nicht mal jemand hingeht und sagt, jetzt reicht's aber. Gut, also, die haben sich selbst in die Kacke geritten, bis zum geht nicht mehr, müssen jetzt natürlich sparen. Es wäre zwar sinnvoll, wenn sie von ihren Aktionären das Geld zurückfordern würden, was sie durch die betrügerischen Maßnahmen da gewonnen haben, aber nee, das nicht. Im Gegenteil. Jetzt muss Volkswagen durchstarten, das heißt, man streicht 23.000 Stellen und plant im Gegenzug da etwa 9.000 neue Stellen, andere Stellen. Diese 23.000 Stellen, die will man aber nicht durch Entlassungen erreichen, sondern die dann frei werden sollen, sondern weil sehr viele Mitarbeiter bald das Rentenalter erreicht haben. Und diese Stellen werden dann nicht mehr neu besetzt. Ja, das hört sich ja ganz verträglich an. Aber sie wollen ja Autos bauen. Sie wollen ja wieder an die Weltspitze. Sie waren schon mal kurz davor, glaube ich. Und dann sagte Herr Müller eben, okay, wir wollen jetzt mehr Roboter einsetzen. Das war ja schon lange klar, überall werden Roboter eingesetzt. Und diese Roboter, warum? Also man macht Stellen frei. Es werden Stellen, die frei werden, nicht mehr neu besetzt. Dafür kommen Roboter. So ein Roboter kostet 100, 200.000 Euro, kann etwa, 35.000 Stunden arbeiten. Dann geht er nicht in Rente, sondern auf den Schrottplatz. Und wenn man alles zusammenrechnet, mit Stromverbrauch, mit Wartung, also Reparaturen und so weiter für so einen Roboter, dann kostet der einen Stundenlohn mit Anschaffung von etwa 3 bis 6 Euro. Ein Mitarbeiter, der ja dann irgendwann ausgesorgt wird in die Bundesanstalt, in die Rente, der kostet 50 Euro pro Stunde. Und dann ist schon ganz, ganz klar. Also 20.000 Leute raus, dafür Roboter rein. Und wenn man das effektiv gegeneinander rechnet, ist das schon eine Geschichte, dass man nur noch auf ein Zehntel des Stundenlohns kommt. Ja, so kann man Geld verdienen. Entweder durch Betrug oder, Betrug. Was hat der Müller gesagt? Auf die Frage, warum denn in den USA die Käufer von VW-Fahrzeugen diese Dieselgeschichte da, so eine hohe Entschädigung bekommen und in Deutschland nicht, hat er doch frech und dreist behauptet, in Deutschland wären den Leuten ja kein Schaden entstanden. Ja, und deswegen sieht er auch keinen Sinn da drin, den irgendwas zu geben. Dass das Auto an Wert drastisch verloren hat, dass im Grunde genommen der Staat um die Steuer betrogen worden ist, die Leute, die Besitzer des Autos weniger zahlen müssen, weil es eben hier verlogene Emissionswerte und Verbrauchswerte gibt, die ja direkt zusammenhängen. Das müsste ja eigentlich Volkswagen dem Staat ersetzen, also uns allen. Und dann müsste es jeden, der so eine Karre gekauft hat, den Wertverlust ersetzen und alles, was dazukommt. Aber wir Deutschen, wir haben ja keinen Schaden. Hauptsache in den USA, der Markt wird aufrechterhalten, dass da nichts passiert, dass die Leute froh und zufrieden sind, dass sie viel Geld bekommen und sich auch noch das alte Auto zurückgeben können und sich ein neues aussuchen können, ist ganz toll. Aber den Deutschen ist kein Schaden entstanden. Der Unmoralist, datentechnisch gesehen, WhatsApp, der hat vor knapp 2 Wochen angekündigt, dass nun Videoanrufe möglich sein sollen über WhatsApp. Das wird schrittweise eingeführt und die Neuigkeit ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. WhatsApp selbst sagt dazu, wir selbst können diese Sachen nicht mitlesen. Mitschneiden ja, aber dann haben wir Daten, die wir nicht lesen oder verwerten können. Das ist wohl auch der größte Unterschied zu Facebook, denn Facebook hat das ja bereits eingeführt und bei Facebook, da wird nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung genutzt, jedenfalls noch nicht. Diese Videotelefonie mit WhatsApp, die kann man also sowohl mit einem Windows Phone Mobiltelefon wie auch mit Android und iPhone machen. Das geht also. Wenn man sich überlegt, was das für ein Datenvolumen ist, was da auf die zukommt, denn WhatsApp hat ja weit über 1 Milliarde Nutzer weltweit. Jetzt sieht man eigentlich, dass hier ein neuer Markt aufgetan wird, wo ein Wettbewerb aufgeht. Wer hat am meisten Nutzen für die Nutzer, für die Anwender? Und so eine Videotelefonie, die ja lange Zeit irgendwo krank war, immer wieder habe ich gedacht, jetzt kommt sie. Da gab es mal Interface-Karten für einen Computer, das hat nichts gegeben. Dann gab es Telefone von der Telekom, die sind dann am Ende verramscht worden, das hat nichts gegeben. Vielleicht ist das jetzt ein neuer Anlauf, aber wollen die Leute sich wirklich sehen, wenn sie miteinander sprechen? Ich habe mittlerweile den Eindruck gewonnen, das ist gar nicht so gewollt und gar nicht so sinnvoll. Hören ist ja noch okay, aber schreiben und Bilder austauschen, das ist eigentlich besser. Aber Video, immer sehen, was ist, wo ist man gerade, was tut man gerade, was hat man an oder auch aus und wo ist man im Garten und wer ist noch zu Besuch? Ich weiß es nicht. Das wird sicherlich schwer werden, dass eine Videotelefonie wirklich den Raum einnimmt, der bisher durch SMS oder ähnliche Sachen ausgefüllt wurde. Wir werden es sehen. Der Bundesgerichtshof hat geurteilt in einem Fall, wo ein Betreiber eines WLANs nicht die höchste Sicherheitsstufe, also WPA2, eingestellt hat bei seinem Gerät. Es war nur vom Lieferanten, vom Verkäufer aus WPA eingestellt und ein Passwort. So, und es wurde, weil jemand über dieses WLAN einen Rechteinhaber von einer geschützten Datei einen Schaden zugefügt hat, einen imaginären, sonst hätte er, wenn er es nicht geladen hat, gar nicht geguckt. Also Schaden ist immer so eine Frage. Und dieses Urteil in erster Instanz oder zweiter sogar wurde aufgehoben. Der BGH hat gesagt, nein, so ist es nicht. Wenn ich so ein Ding kaufe, dann gehe ich erstmal davon aus, dass es sicher ist. Und wenn ich einmal geguckt habe, dass da nicht ein Larifari-Passwort drin ist, dann reicht das. Ich muss nicht laufend kontrollieren, ob ich es noch sicherer und noch sicherer und noch sicherer machen kann, ob ich irgendwo Updates laden muss oder sonst was. Also, gekauft, geguckt, in Ordnung, fertig, vergessen. Und dann können irgendwelche Rechteinhaber kommen und klagen, das ist zum Glück jetzt vorbei. So, dann müssen wir mal sehen. Ich habe gehört, dass die Telekom nächstes Jahr verstärkt SIP-Trunk zur Verfügung stellen will. Das heißt, die ganzen alten ISDN-Anschlüsse, ja, die stören die Telekom, ja, die sollen ja verschwinden. Und da gibt es natürlich Probleme mit Leuten, die Anlagenanschlüsse haben. Also die Mehrgeräteanschlüsse, da kann man an die ISDN-Leitung 2 Telefone anschließen, die man gleichzeitig betreiben kann oder ein Fax und ein Telefon oder irgend sowas. Sie wissen noch, was ein Fax ist, ja, okay. Und man kann, ich glaube, bis zu 11 Geräte anschließen, aber die kann man eben dann nicht gleichzeitig betreiben, nicht gleichzeitig daraus telefonieren. Und dann hat man früher von der Telekom 3 Durchwahlnummern bekommen. Man konnte auch, wenn man bezahlt hat, bis zu 10, glaube ich, bekommen. Was aber jetzt mit einer Telefonanlage, wenn jemand eine Telefonanlage hat? Diese Telefonanlage kann ja in der Regel mehrere Gespräche gleichzeitig verwalten und auch nach draußen führen. Da bekam man dann mehrere ISDN-Leitungen oder man bekam ein Bündel, wo das alles drin war und die Telefonanlage hat das dann sortieren müssen. Wenn die aber jetzt umsteigen müssen auf All-IP, Voice-over-IP und so weiter, wie geht denn das dann? So, und da soll es jetzt auch für die kleinen ISDN-Anbindungen, die noch eine oder zwei oder drei oder vielleicht sogar vier ISDN-Leitungen haben, soll es die Möglichkeit geben, dass sie das komplett portieren können auf den neuen Anschluss. Was es kostet, konnte mir noch keiner sagen. Man hat mir nur gesagt, alle Komfortfunktionen der bisherigen ISDN-Anlagenanschlüsse würden beibehalten werden. Ja, jetzt muss man natürlich wissen, so ein ISDN-Anlagenanschluss, der kostet knapp 30 Euro im Monat, ohne dass man auch nur ein einziges Gespräch geführt hat. Gehe ich mal davon aus, dass es höchstens teurer werden kann. Billiger werden sie wohl nicht werden. Aber wir werden es sehen. Es soll Anfang des nächsten Jahres losgehen und jeder, der einen Anlagenanschluss hat, sollte die Augen aufmachen, sollte die Ohren aufmachen und sollte gucken, was auf ihn zukommt. Denn es könnte sein, vor allem bei kleinen Gewerbetreibenden, Freiberuflern oder ähnlichen, dass da die Telekom als erstes kommt und sagt, also entweder du machst jetzt irgendwas, was wir wollen, oder wir machen nichts mehr mit dir. Aber es gibt ja auch andere Anbieter, die so etwas anbieten, vielleicht nicht SIP-Trunk, aber zumindest Voice-over-IP mit bis zu 10 Telefonnummern. Und das sollte für die meisten Kleingewerbetreibenden, Freiberufler, Anwälte, Journalisten und ähnliches doch erreichen. Und unterm Strich dürfte das deutlich günstiger sein. Also nicht das erste Angebot annehmen, erstmal schlau machen. Ich meine, da sind ja alle schlau, aber ein bisschen mehr geht immer. So, damit sind wir heute eigentlich schon zu Ende. Es gäbe noch ein paar Sachen zu erzählen, aber ich will dir nächste Woche auch noch was sagen. Man muss ja nicht das ganze Pulver auf einmal verschießen. Die Fernsehsendung von gestern, da hatten wir ein Problem mit einer Kamera. Das konnten wir aber während der Produktion nicht lösen. An dem Stehtisch, das überstrahlt da ein bisschen. Das Problem ist erkannt. Die andere Geschichte, dass merkwürdigerweise aus diesen 280 Megabyte bei der 194 616 oder sowas geworden sind, obwohl wir nur den Kontrast erhöht haben. Das Problem ist auch gelöst. Die neue Sendung hat, glaube ich, 183 Megabyte, ist also dann im erträglichen Rahmen. Ich bekomme immer wieder Vorschläge, was wir denn wo und mit welchem Programm und mit welchem Codec und so weiter machen sollen. Es sind so viele, ich müsste jetzt schon 30 verschiedene Formate machen. Irgendwie muss man da so ein kleines bisschen zurücktreten, denn wir bekommen ja diese ganzen Geschichten gesponsert von Speedpartner, die seit Jahren dabei sind, seit Jahren helfen. Das sind wirklich wahre Freunde, genauso wie einige andere auch. Und da kann ich nicht sagen, okay Jungs, jetzt macht mal hier 5 Formate oder so. Geht nicht. Also da muss man wirklich die Kirche im Dorf lassen. Und es ist meine klare Ansage, wenn wir ein Format haben, hochauflösend, mit einem erträglichen Datenvolumen, und die Sendung 195, schauen sich die mal an, das ist so, dann kann jeder wählen, was er will. Entweder er lädt sie bei uns herunter zu sich oder er geht zu YouTube und YouTube bietet die unterschiedlichsten Formate an. Es geht runter bis 144 Pixel. Also das ist dann kurz hinter Radio, was man da hat. Da gehört schon viel Fantasie dazu zu erkennen, was überhaupt gemacht wird. Und damit ist eigentlich alles abgedeckt. Auch der, der eine lange Leitung oder eine ganz dünne hat, so wie ich, und kaum irgendetwas laden kann, der sollte eigentlich bei YouTube gut bedient sein. Und die Leitungen werden dicker, wir bekommen schnellere Zugänge, kontinuierlich geht das seit Jahren, auch wenn es bei manch einem noch nicht angekommen ist. Wir haben so gut wie keine Datenbegrenzung mehr und die Geschwindigkeiten gehen auch hoch. Aber ich möchte auch gute Bildqualität haben und ich möchte, dass Sie sich nächsten Montag wieder Zeit nehmen, sich diesen Cast herunterladen, anhören und dann auch wieder Ihre Meinung schreiben. Nur gehen Sie nicht davon aus, dass ich für jeden ein eigenes Format ins Netz stellen kann. Das klappt nicht. Da schüttelt auch Bitty aus dem Shop den Kopf. So, das war's eigentlich. Weihnachten kommt. Bitty kann noch vor Weihnachten zu Ihnen kommen. Und dann wünsche ich Ihnen für heute einen schönen Abend, wenn Sie das jetzt noch am Montagabend hören. Oder einen schönen Tag, wenn Sie es irgendwann tagsüber hören. Oder einen schönen Morgen, wenn Sie es auf dem Weg zur Arbeit hören. Oder auch immer. Der eine hört es ja in der Badewanne, der nächste sogar auf der Toilette. Ich bekomme schon sehr viele Beschreibungen, wie und wo man uns hören kann. Einen schönen Abend, Daumen nach oben. Immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.